Diese Woche Alfred Schier im Dialog mit Wolfgang Schäuble.
Herzlich willkommen bei Phoenix.
Guten Tag, Herr Schier.
Herr Schäuble, Halbzeit in der Großen Koalition. Was erwartet uns jetzt die nächsten zwei Jahre? Dauerwahlkampf?
Nein, ich glaube nicht. Es ist ja so, in einer Legislaturperiode muss man die großen Initiativen in der ersten Hälfte auf den Weg bringen, sonst bekommt man sie in vier Jahren gar nicht in der Gesetzgebung zu Ende. Wir haben ja auch vieles vorangebracht. Das Land steht nach zwei Jahren viel besser da als vor zwei Jahren, besser als viele uns vorher gesagt hätten. Und natürlich ist auch wahr, je näher die Wahlen rücken, umso mehr wird natürlich sichtbar, dass wir ja nur Partner auf Zeit sind und dass wir im nächsten Wahlkampf wieder Konkurrenten sind. Und da will jeder wieder die Mehrheit gewinnen und die Koalition beenden.
Wenn denn der Zustand der Koalition im Prinzip gut ist, warum gibt es dann doch sehr häufig in letzter Zeit Streit an, sage ich mal, Nebensächlichkeiten? Zum Beispiel Steinmeier gegen Merkel, Schäuble gegen Steinmeier über die eher nebensächliche Frage, wer wann den Dalai Lama zum Gespräch wo empfangen sollte.
Naja gut, ich glaube, das eigentliche Problem ist in der letzten Zeit gewesen, dass die Sozialdemokraten das Gefühl haben, der Erfolg der gemeinsamen Regierung kommt zu sehr der Union und der Bundeskanzlerin zugute und zu wenig den Sozialdemokraten. Und damit haben sich ein paar Personalprobleme bei der SPD gemischt, das muss man ja einfach sehen. Und sie fühlen sich irgendwie unter dem Druck der Linkspartei nicht so richtig wohl. Und deswegen hat ja Beck auch den Versuch unternommen, an die Lücken oder den nach links stärker die SPD abzusichern. Und das hat ein paar Diskussionen mit sich gebracht. Aber ich glaube, inzwischen haben alle Beteiligten wieder eingesehen, die Bürgerinnen und Bürger erwarten natürlich auf der einen Seite nicht, dass wir unsere unterschiedlichen Positionen vergessen. Das kann man niemand verlangen. Sozialdemokraten haben andere Vorstellungen als die CDU-CSU. Aber sie erwarten schon, dass wir in den vier Jahren zunächst vor allen Dingen unsere Verantwortung für dieses Land als Regierung wahrnehmen. Das haben wir bisher gut getan und ich glaube, das werden wir auch die nächsten zwei Jahre tun.
Kann es denn sein, dass Sie in den ersten zwei Jahren das erledigt haben, wo es zusammen gepasst hat, aber die restlichen Probleme, da passt es einfach nicht zusammen. Ich will mal ein Beispiel rausnehmen, also Mindestlohn. Ne? Die CDU hat im Prinzip die Position, ein Mindestlohn ist eher schädlich, der kostet Arbeitsplätze und die SPD sagt, der Mindestlohn, das ist die Lösung dieser Probleme. Das kann einfach nicht zusammenpassen und was am Ende rauskommt, ist Gewürge und vielleicht ein fauler Kompromiss, aber es ist nie eine gute Lösung.
Ja, deswegen haben wir in der Koalitionsvereinbarung dazu auch keine Vereinbarung getroffen, aber die SPD hat immer wieder gedrängt, ein bisschen was sollte man das machen, doch machen. Und insofern haben Sie da schon ein ganz einleuchtendes Beispiel gefunden. Ich sage aber ein Gegenbeispiel. Bei der Gesundheitsreform sind unsere Vorstellungen genauso gegensätzlich. Und trotzdem wussten wir, wir können ja nicht sagen, wir machen vier Jahre nichts.
Aber den Kompromiss haben auch nicht sehr viele gut gefunden.
Ja, aber wenn man jetzt hindeckt, der ist natürlich kritisiert worden von allen Beteiligten. Trotzdem ist die Lage so, dass wir für diese vier Jahre, glaube ich, eine ganz vernünftige Lösung gefunden haben. Auf der Grundlage eines Kompromisses. Und dass er jedenfalls dazu beigetragen hat, dass die Staatsquote sinkt, das ist ja entscheidend, dass die Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung verbessert sind und wir haben über 1 Million weniger Arbeitslose und über 1 Million mehr Arbeitsplätze.
Kommen wir zu Ihrem eigenen Ministerium, zu Ihrer Person. Sie polarisieren eindeutig. Für die einen sind Sie der Garant der Sicherheit der Bürger, für die anderen sind Sie der Brandstifter, der ständig am Grundgesetz zündelt.
Naja, das gehört zum politischen Wettbewerb. Der Innenminister, übrigens die Innenminister der Länder genauso, haben eine Garantenstellung für innere Sicherheit. Dafür sind sie Innenminister. Das ist die schwere Verantwortung. Und da kann man auch nicht immer nur everybody's darling sein. Das ist ganz klar. Es ging allen meinen Vorgängern genauso. Und dann werden sie auch angegriffen. Das gehört auch zur Demokratie. Das ist in Ordnung. Aber ich bin natürlich genauso der Garant für die verfassungsmäßig verbürgten Freiheitsrechte. Ich bin ja als Innenminister für die Verfassung und ihre Institution zuständig. Ich nehme das sehr ernst. Aber es ist eben diesen Gegensatz zwischen Freiheit und Sicherheit, den kann ich so gar nicht im Prinzip akzeptieren. Die Rechte, die der Bürger hat, müssen durch den Staat geschützt werden. Dazu hat der Staat in der Ordnung des Grundgesetzes auch die dafür zuständigen Organe. Die müssen die entsprechenden Befugnisse haben, aufgrund klarer gesetzlicher Regelungen. Denn ein Recht, das nicht durchgesetzt werden könnte die Freiheit und das Leben, das Eigentum der Bürgerinnen und Bürger nicht schützen. Das Gegenteil von einem funktionierenden Rechtsstaat ist Gesetzlosigkeit. Und das ist eben gerade nicht der Schutz von Recht.
Viele, gerade in der SPD, haben das, was Sie in diversen Interviewäußerungen gesagt haben, als gezielte Provokation des Koalitionspartners interpretiert. Zum Beispiel Ihre immer wiederkehrenden Forderungen nach dem Bundeswehreinsatz im Inneren, Ihre Forderungen nach der letzten gesetzlichen Möglichkeit, auch ein entführtes Flugzeug abzuschießen. Es gibt auch andere Forderungen, zum Beispiel, Sie haben ins Gespräch gebracht, gezielte Tötung von Terroristen. Nein, das ist als gezielte Provokation empfunden worden.
Also es ist zunächst einmal so, Herr Schier, man müsste ein bisschen genauer schauen, was ich denn wirklich gesagt habe.
Und schauen wir genauer hin.
Dann würde man schon feststellen, dass ja vieles von dem auch nicht ganz so richtig ist. Aber das eine ist schon wahr. Die SPD hat ein Problem, das aber so ähnlich bei Herrn Beck auch gewesen ist mit dem Kurs der Regierung insgesamt. Zunächst hat sie gesagt, eigentlich seien die Erfolge ja dadurch begründet, dass das nur die Fortsetzung der Politik der Regierung Schröder gewesen sei. Und dann hat plötzlich Beck gesagt, na, aber jetzt müssen wir das korrigieren, denn jetzt ist es Schluss mit den Zumutungen. Das heißt, wir meinen jetzt das Gegenteil von der erfolgreichen Politik. Das eine oder andere kann nur stimmen. Die SPD sagt auch jeden Tag in der Haushaltsdebatte in dieser Woche, wir machen eigentlich nichts anderes als die Fortsetzung der erfolgreichen Politik von Otto Schily. Ich habe da gar nichts dagegen, weil Schily und ich stimmen sehr überein. Und dann sagt sie aber, der provoziert uns doch. Und wenn ich das mache, was die SPD und was Schily gemacht hat, wenn ich das fortsetze, dann ist es plötzlich eine Provokation. Das kann nicht richtig sein. Die Ursachen liegen woanders. Wir haben technologische Entwicklungen. Die Menschen kommunizieren heute nicht mehr nur mit Telefon, sondern über Internet, über die Vernetzung von Computern. Deswegen hat ja die frühere Regierung, als Herr Schily noch Innenminister war, als Herr Die Welt Staatssekretär war und Frau Zypris war schon Justizministerin, gesagt, das machen wir so wie über Telefon, unter bestimmten engen Voraussetzungen kontrollieren. Müssen wir auch online unter bestimmten engen Voraussetzungen kontrollieren. Dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, dazu braucht man eine eigene gesetzliche Grundlage. Dann habe ich es gestoppt und habe gesagt, lass uns diese Grundlage schaffen, das ist keine Provokation. Und das wird auch kommen im nächsten Jahr. Und insofern wird hier wirklich aus politischen Gründen ist da vieles ein Stück übertrieben worden, dass die innere und äußere Sicherheit nicht mehr so getrennt werden können wie in früheren Zeiten. Das ist auch was, war übrigens Herr Struck, als er noch Verteidigungsminister war, der gesagt hat, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Wir senden Soldaten, Polizisten nach Afghanistan und die einzige Begründung sind welche umgebracht worden. Dabei den Tod von drei Polizisten, ich verantworte das ja irgendwo, die einzige Begründung ist, dass dieser Dienst notwendig ist, um den Auftrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande wahrzunehmen.
Also wir müssen was machen bei der Online-Durchsuchung, das habe ich verstanden, jetzt nochmal nachgefragt.
Wir müssen die gesetzliche Grundlage
schaffen. Brauchen wir denn auch eine gesetzliche Änderung bei der Frage, ob ein entführtes Flugzeug abgeschossen werden kann? Brauchen wir eine gesetzliche Änderung bei den Möglichkeiten, die Bundeswehr im Inneren einzusetzen?
Mit den Flugzeugen ist es sowieso eine etwas unglückliche Diskussion. Es war die rot-grüne Regierung, das hat übrigens auch in dieser Woche ein Sozialdemokrat im Bundestag gesagt, die ein Gesetz gemacht hat, das diesen Fall regeln sollte. Und ich bin damals der Sprecher der Opposition gewesen und habe gesagt, diesem Gesetz fehlt die verfassungsrechtliche Grundlage. Leider habe ich recht behalten. Und wir haben schon in der Koalitionsvereinbarung gesagt, wenn das Verfassungsgericht so entscheiden sollte, dann müssen wir einen Weg finden. Es gibt Situationen, die muss man nicht kasuistisch gesetzlich vorausregeln. Das kann man auch gar nicht. Man kann das Undenkbare nicht vorantizipieren in Gesetzesform. Davon halte ich gar nichts. Aber es muss eine Regelung geben, dass irgendjemand in diesem Land, in diesem Staat, wenn eine solche Notlage eintreten sollte, unvorhergesehen, rechtlich in der Lage ist, das, was der Staat an Schutz gewähren kann, zu entscheiden. Der
trägt also im Zweifelsfall auch das Flugzeug abzuschicken.
Er muss entscheiden, was er tun kann. Schauen Sie, der Verteidigungsminister Georg Leber hat in seinen Memoiren beschrieben, anlässlich der Schlussfeier der Olympischen Spiele 1972, wie er in der Lage war, er hatte die Meldung, ein Flugzeug mit einer Bombe ist auf dem Weg zum Olympiastadion, was tun. Dann muss jemand die Entscheidung treffen. Da trägt er eine schwere politische und moralische Verantwortung. Die kann ihm auch niemand nehmen. Aber es kann nicht sein, dass dann eine Diskussion anhebt, ob er das überhaupt entscheiden darf. Denn dann wird die Verantwortung auf den einzelnen Soldaten abgeschoben. Und weil das Verfassungsgericht nun mit diesem Urteil diese so klargestellt hat, müssen wir im Grundgesetz klarstellen, wenn eine solche Situation, die hoffentlich nie eintreten wird, die auch gar nicht mit einem Flugzeug zu tun haben muss. Das Undenkbare kann man eben nicht vorherdenken. Den 11. September 2001 mit dem World Trade Center hat auch niemand vorhergesehen. Aber wenn sie eintreten sollte, muss jemand, und das muss verfassungsrechtlich geregelt sein, von mir aus der Bundespräsident, von mir aus der Bundesverfassungsrichter oder der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt oder der Regierungschef, entscheiden können, dass, wenn Schutz möglich ist, er eingesetzt werden kann unter engen Voraussetzungen, aber nicht eine kasuistische Regelung, welches Flugzeug abgeschossen werden kann. Diese Debatte ist eine Folge einer verunglückten Gesetzgebung von Rot-Grün. Darauf lege ich dann schon Wert.
Am Montag beginnt der CDU-Parteitag. Muss die CDU ihr Profil schärfen, damit nicht der Eindruck aus der Großen Koalition kommend entsteht, das Profil der CDU ist verwässert. Manche sprechen ja sogar von einer Sozialdemokratisierung der Union.
Naja, das ist nicht das Problem. Der Punkt ist ein ganz anderer. Moderne Volksparteien, und die CDU ist eine sehr moderne Volkspartei, müssen natürlich auf der Grundlage ihrer Überzeugungen, ihrer Werte, ihrer Ordnungsvorstellungen immer wieder darüber diskutieren, was bedeuten eigentlich die Veränderungen, die ja in der Welt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit vorangehen. Nehmen Sie die Kommunikationstechnologie. Sie verändert die Medien, sie verändert unser Leben, unsere gesellschaftliche Wirklichkeit, die Globalisierung. Was bedeutet diese Veränderungen in der Welt, die Verlängerung der Lebenserwartung, die Art, anders zusammenleben zwischen Frauen und Männern, jung und alt, als in früheren Zeiten. Welche sind die richtigen Antworten? Das ist ein immerwährender Prozess und darüber muss eine Partei eine offene Diskussion führen. Das haben wir mit der Vorbereitung des Grundsatzprogramms in allen Gliederungen der Partei getan. Und das bündelt sich jetzt in den Debatten auf dem Parteitag in Hannover. Und dann wissen die Wählerinnen und Wähler auch, welche Linie ist die der CDU-CSU? Dann wissen die Wählerinnen und Wähler und die Öffentlichkeit, dass man in einer großen Koalition nicht das zu 100% verwirklichen kann, weil wir ja dafür allein keine Mehrheit haben. Aber bei der nächsten Wahl, wo immer, auch bei Landtagswahlen, wissen die Menschen, wer CDU wählt, wählt eine Partei, die in diese Richtung denkt.
An manchen Stellen hat die CDU ihr Profil gewaltig verändert. Ich denke zum Beispiel an das Bild der Frau und der Familie, Stichwort Ursula von der Leyen. Darüber freut sich ja nicht jeder in der Union. Müsste auf der anderen Seite die Union an anderen Stellen vielleicht starke Akzente setzen, um auch den Konservativen zu signalisieren, wir sind immer noch eure Heimat, wir haben euch nicht vergessen?
Ja, aber ich meine, nehmen wir das Beispiel. Das ist doch völlig richtig. Die Lebenswirklichkeit hat sich verändert. Für junge Frauen und junge Männer, weil die Berufssituation eine andere ist. Und deswegen muss heute der Staat mehr Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen für Eltern, die nicht mehr wie die Generation unserer Großeltern Familie leben konnten oder wollen oder anders. Das ist schon ein Beispiel, dass eine veränderte Wirklichkeit erfordert, dass Parteien sich damit beschäftigen, was ist nun daraus die richtige Konsequenz? Sag ein anderes Beispiel. Auch nicht so ganz einfach. Meinen Sie, zu sagen, der Islam ist ein Teil unseres Landes und wir müssen jetzt einen institutionalisierten Dialog zwischen dem Staat, vertreten durch die Regierung von Bund, Länder, Kommunen, mit der Gemeinschaft der Muslime machen, weil wir ja wollen, dass sie sich in die Ordnung unseres Landes einfügen, in dieser Ordnung engagiert. Das ist auch umstritten und trotzdem ist es notwendig, so wie wir die Integration verbessern. Und es geht nicht darum, die eine Klientel und die andere zu befriedigen, sondern man muss auf diese Weise dann immer wieder klar machen, das ist der richtige Weg und zudem gehört auch, dass die Menschen in diesen schnellen Veränderungen Halt, Orientierung, Wurzeln nicht verlieren dürfen. Deswegen ist Heimat wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir weiterhin den Föderalismus stärken, dass wir nicht alles zentralisieren und bürokratisieren, weil damit die Bindekräfte verloren gehen würden. So macht man es, wenn man es richtig macht. Und wir sind ganz gut. Ich freue mich auf diese Debatten in Hannover.
Jetzt wollen wir ja nicht nur über die aktuelle Politik reden, sondern uns auch ein bisschen mit Ihrer Person und Ihrem Leben auseinandersetzen. Und dazu hat mein Kollege Stefan Martens einige Bilder zusammengestellt. Schauen wir uns an.
war in den 16 Jahren stolz darauf, mit ihm wirklich mit der engste und wichtigste und immer loyale Mitstreiter gewesen.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Wir haben eine angespannte Bedrohungslage, das weiß jeder, das ist nichts Neues.
65 Jahre sind Sie inzwischen alt, 35 Jahre davon seit 1972 ununterbrochen im Deutschen Bundestag. Es gibt eine einzige andere Abgeordnete, die genauso lange im Deutschen Bundestag ist. Wissen Sie, wer das ist?
Ja klar, Herr Dobrindt-Melin. Ne?
Kommt wie Sie aus Baden-Württemberg, war ja auch mal Ministerin, Justizministerin, ist dann allerdings gestürzt über einen etwas unglücklichen Vergleich zwischen Bush und Adolf Hitler und ist inzwischen, ohne es abschätzig zu sagen, Hinterbänklerin eher in ihrer Partei. Höhen und Tiefen haben Sie in Ihrer Karriere auch sehr viele erlebt. Ich habe im Vorgespräch, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch einige Gespräche mit Kollegen und Freunden geführt. Das ist mir immer wieder gesagt worden, was mich an Schäuble beeindruckt, ist die Fähigkeit, mit Niederlagen, mit Schicksalsschlägen fertig zu werden. Was gibt Ihnen die Kraft, mit politischen Niederlagen so umzugehen, auch mit diesem Schicksalsschlag dieses Attentats?
Wissen Sie, das ist das menschliche Leben. Was wollen Sie denn machen? Wenn Sie mir vor diesem Ereignis da in Oppenau 1990 gesagt hätten, dass mir das passiert, dass ich im Krankenhaus liege, dass ich ein paar Tage lang ohne Bewusstsein bin und dass auch gar nicht feststelle, ob ich es überlebe, dass ich dann im Rollstuhl sitzen werde und mit all den, dann hätte ich gesagt, ich nicht, sowas kann ich nicht. Oh, das wird ganz so. Dann ist es so und dann erfahren Sie plötzlich im Leben, dass Sie in Kräfte, dass sie Kräfte haben, die sie gar nicht vorher hatten. Das können sie auch nicht planen. Das zeigt, der Mensch ist ein ja relativ anpassungsfähiges, wenn sie es ganz herunterkommen. Sie können auch sagen, ja, es wachsen einem dann Kräfte zu. Man ist irgendwo auch geborgen oder gehalten. Nicht?
Also aus der Religion, aus der Familie.
Das mag ganz unterschiedlich sein. Bei mir ist es natürlich hilft einem auch die Familie. Das ist ganz klar. In solchen existenziellen Situationen merken Sie, wie glücklich es ist, wenn Sie so geborgen sind. Dann gibt es etwas Zweites, was man auch sagen muss. Ich habe das ist vielleicht ein bisschen die alemannische Art, ein hinreichendes Maß an Gelassenheit. Ich nehme mich nicht so furchtbar wichtig, selbst im Erfolg nicht. Ich finde auch, wenn Sie mit den Niederlanden, wenn ich mir so anschaue, mein Leben, wo ich herkomme, dann kann ich ja nicht immer nur sagen, dass es eine unendliche Kette von Liederjagen war, sondern ich habe so viel Glück erfahren, so viel Erfolg gehabt und ich bin dankbar. Ich habe ja als junger Mensch, kommt wahrscheinlich schon von meinem Elternhaus her, Freude daran gehabt, mich politisch zu engagieren. Ich hatte gar nicht geplant, das, was man so abschätzig Berufspolitiker nennt, zu werden. Ich hatte sogar meiner Frau mal versprochen, nein, wenn mein Vater war kurze Zeit im Landtag von Baden gewesen, ich werde nie für ein Parlament kandidieren. Ich mach was. Das wollte sie auch gar nicht. Dann hat sich plötzlich die Chance angeboten und einer solchen Versuchung widersteht man, wenn man so engagiert ist, nicht leicht. Ich kann darüber nicht klagen, deswegen manche fragen auch, warum tust du dir das immer noch an? Dann sage ich, solange, wenn die Menschen mich, was sie ja nun in meinem Wahlkreis über lange Zeit tun, immer wieder mit großem Vertrauen wählen und unterstützen. Und ich diese Aufgabe gerne mache, ich habe ja viel Freude, natürlich ist es manchmal auch lästig, manchmal ärgert man sich auch, aber alles in allem habe ich eigentlich keinen Grund zum Klagen. Die Politik und dieses Engagement hat mir natürlich auch geholfen, mit dieser Veränderung in meinem Leben nach 1990 fertig zu werden. Ganz klar, da habe ich es besser.
Das Attentat war 1990 im Wahlkampf.
Wenn Sie mal sehen, andere, die durch einen Unfall dieselbe, eine vergleichbare Verletzung erleiden, die dann ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Nehmen Sie den Ronny Ziesmer, den Turner, der unglücklich gestürzt ist. Gemessen, worüber will ich klagen? Die Politik hat mir, ich konnte meine Aufgabe fortsetzen. Der Bundeskanzler hat damals gesagt, Sie können weiterhin Innenminister sein. Das politische Leben hat es ertragen, schont mich gar nicht immer besonders. Also ich finde, wissen Sie, ich habe ja auch mal gesagt, aber auch das ist dann öffentlich völlig missinterpretiert worden. Natürlich wissen wir, Leben ist Werden und Vergehen. Und es ist vergänglich. Wir werden älter. Und irgendwann müssen wir sterben. Die meisten wollen übrigens nicht früh sterben. Deswegen klagen wir jetzt alle, dass die Lebenserwartung so steigt. Ich sage dann, ja, worüber klagen wir denn jetzt schon wieder? Wer nicht alt werden will, muss jung sterben. Und die Tatsache aber, dass wir akzeptieren müssen, dass es zu Ende gehen wird, sollte ja eigentlich nicht der Grund sein, dass wir uns nicht an dem freuen, was uns geschenkt ist. Und sonst würden wir es ja wirklich gar nicht richtig machen. Das ist so meine Grundeinstellung. Martin Luther hat ja mal gesagt, das ist ein berühmtes Wort, wenn er wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde er heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Also eine gewisse Zuversicht, eine Freude am Leben, das ist so meine Grundausstattung, dafür mich danken.
Hat das Leben im Rollstuhl, das Attentat, Sie persönlich verändert?
Also meine Frau sagt nicht zum Guten.
Was meinst du damit?
Nein, ich bin kein besserer Mensch geworden. Ich bin auch kein schlechterer Mensch geworden. Ich habe mich gelegentlich geärgert, wenn mir was selten vorgekommen ist. Aber vor kurzem gab es irgendeinen bedeutenden Journalisten, der meinte, schreiben zu müssen, naja, der ist deswegen so hart, weil er im Rollstuhl ist. Oder der hat da so eine gewisse Paranoia. Das finde ich dann ziemlich gedankenlos. Denn man sollte ja, damit würde man die Integration von Behinderten ja erschweren, weil man ihnen nicht zutraut, dass sie oder unterstellt, nee, die haben da besondere Vorbereitungen. Ich glaube, ich bin kein anderer Mensch geworden. Natürlich verändert man sich fortlaufend. Schauen Sie, Sie haben Bilder gezeigt, wo ich ein junger Mensch war, wo ich Tennis gespielt habe. Ich würde heute, auch wenn ich nicht im Rollstuhl wäre, nicht mehr so aussehen, wie ich damals ausgesehen habe. Ich habe inzwischen auch das Rauchen aufgehört. Irgendwann im Leben wird es auch damit, reicht es auch damit. Aber in meinen Grundstrukturen bin ich nicht anders. Aber es sind natürlich Erfahrungen, die mich auch ungeheuer prägen. Und es klingt jetzt, das würde jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, wäre es natürlich falsch. Also ich würde schon lieber nicht im Rollstuhl sein, um es nicht falsch zu sagen. Aber man gewinnt aus solchen Erfahrungen auch ganz neue Erkenntnisse. Zum Beispiel eben die Erfahrung, dass einem Kräfte zuwachsen, die man sich vorher nicht getraut hat. Ich habe ein völlig anderes Verständnis gegenüber Schwachen oder behinderten Menschen oder benachteiligten Menschen. Ich habe ein viel größeres Maß an Mitleid, weil ich ja nun selber auch gelegentlich weiß, wie gut es ist, wenn andere mit einem leiden, wie es auch trösten kann. Und solche Erfahrungen muss man im Leben machen und die macht man, die sind oft am Anfang gar nicht so einfach und hinterher hat man doch das Gefühl, sie tun einem gut, sie bereichern das Leben.
Der Bundesinnenminister ist ein sehr mächtiger Mensch. Ja. Auf der anderen Seite müssen Sie sich helfen lassen. Naja, da will ich jetzt nicht in die Debatte. Auf der anderen Seite müssen Sie sich helfen lassen. Ist Ihnen das zumindest anfangs schwer gefallen, zuzugestehen, ich muss mir jetzt helfen lassen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist auch so eine Erfahrung. Weil, wissen Sie, was heißt mächtig? Der Bundesinnenminister ist schon deswegen nicht so mächtig, wie man gelegentlich unterstellt, weil ja wir eine grundsätzliche Zuständigkeit von Ländern haben. Nicht? Wir haben ein Föderalsystem. Ich halte es übrigens für richtig. Das ist ein großer Vorzug. Und außerdem sind wir stärker in Europa eingebunden. Außerdem ist in der Demokratie keiner so mächtig, wie man gelegentlich glaubt. Aber wenn man dann doch versucht ist oder in die Versuchung kommt, wenn man auch so viele Mitarbeiter hat, die es gut meinen und Journalisten und sonst was, dann ist es ja ganz hilfreich, wenn man weiß, nimm dich mal nicht zu wichtig. Und das ist eins meiner, man wird immer gefragt, was man für ein Motto hat und so. Eins davon ist, nimm dich nicht so wichtig. Ich erinnere mich an die Filme von Don Camillo und Peppone. Das sind ganz alt in meiner Jugend. Da hat der Bürgermeister, ein kommunistischer Bürgermeister in Süditalien, mit dem Pfarrer immer halb gestritten und haben. Und der Pfarrer hat sich furchtbar geärgert und dann hat er zum Gekreuzigten da mit dem so halb gehadert über seinen Streit mit dem kommunistischen Bürgermeister. Dann hat der Christus gelächelt im Film und gesagt, Don Camillo, nimm dich nicht so wichtig.
Wir haben über die Familie gesprochen, dass die Ihnen natürlich geholfen hat. Jetzt müssen wir Familie erläutern. Ihre Frau Ingeborg haben Sie schon erwähnt, seit 1969 verheiratet. Sie haben 4 Kinder, 3 Töchter, glaube ich, und einen Sohn, sind Mitte 20 bis Mitte 30 alt. Da ist mir ein Satz aufgefallen, wer das Glück einer kinderreichen Familie hat. So ein Satz ist heute eher selten.
Ja, aber es ist ein Glück. Natürlich sind Kinder zwischendurch mal sie auch Arbeit und Sorgen. Nicht? Eltern machen auch Arbeit und Sorgen. Aber ich finde, eine Familie ist ein großes Glück. Und je länger ich lebe, umso klarer wird mir das.
Jetzt haben wir ja vorhin gesprochen über Ursula von der Leyen und das geänderte Familien- und Frauenbild.
Von der könnte der Satz auch stammen. Und ihr Vater, Ernst Albrecht.
Sie hat 7 Kinder.
Sie hat 7 Kinder, aber ihr Vater, sie waren ja 5 Kinder. Mhm. Und Ernst Albrecht hat mir mal früh gesagt, wissen Sie, unsere Kinder haben erlebt, was es für ein Glück ist, in einer großen Familie aufzuwachsen. Und das hat sich ja offenbar auf die Tochter, auf Frau von der Leyen, sehr übertragen. Und sie versucht ja auch, der Öffentlichkeit zu vermitteln, hör doch auf, Kinder als Last zu begreifen. Wir reden ja noch von Kinderlastenausgleich. Nein, Kinder sind ein Glück und sie sind Zukunft.
Veränderte Rollenbild der Frau habe ich deswegen angesprochen, weil bei Ihnen mit der Erziehung dieser 4 Kinder ist das im Prinzip ja geschehen mit der klassischen Rollenverteilung. Ihre Frau hat dann den Beruf aufgegeben und Sie haben sich wahrscheinlich nur am Wochenende um Ihre Kinder kümmern können. Bedauern Sie das inzwischen jetzt auf dem Blick, wie man heute Familie und Frauen setzt, dass Sie sich so wenig haben um die Kindererziehung kümmern können?
Ja, ganz so wenig habe ich nicht. Und wenn unsere Kinder gut geraten sind, dann ist es so ja
haben
gewesen.
Haben Sie zweifellos auch Ihren Teil?
Nein, da hat meine Frau durch den großen Anteil, wahrscheinlich, wenn ich mich stärker eingemischt hätte, wäre es vielleicht gar nicht so gut gelungen, weil meine Frau da so toll ist. Aber dass wir insgesamt einen guten Zusammenhalt haben, ist schon wahr. Aber jede Generation hat ihre Zeit und ihre Rahmenbedingungen. Und unsere Kinder leben natürlich anders, als wir gelebt haben. Und wir haben anders gelebt, als unsere Eltern gelebt haben. Das ist der Lauf der Welt. Der ist auch gut, man muss es auch respektieren, dass die Jungen anders leben. Und genau deswegen müssen wir in der CDU dann und überall in unserer Gesellschaft wieder diskutieren, was heißen veränderte, auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen, an konkreten politischen Entscheidungen.
Es bedauern ja auch viele Väter diese Rollenverteilung, weil es logischerweise natürlich dazu führt, dass die Mütter ein viel emotionaleres Verhältnis zu den Kindern haben und die Väter einen eher distanziert, weil sie einfach sich nicht so viel um die Kinder kümmern können.
Also ich habe ein hinreichend emotionales Verhältnis zu meinen Kindern und ich glaube, sie zu mir auch. Aber ich vermute schon, dass auch meine Kinder mir zustimmen würden, dass das so ist, zum größeren Teil meiner Frau verdanken.
Jetzt wollen wir Ihre Frau ja auch nicht nur auf diese Rolle als Mutter in dem Fall fixieren. Seit 11 Jahren ist sie die Vorsitzende der Deutschen Welthungerhilfe. Das ist eine der größten deutschen Hilfsorganisationen und sie macht das sehr erfolgreich.
Ja, sie macht's gut. Erfolgreich auch, ja.
Ich bin richtig. Das ist ja kein Gegensatz.
Nein, ich bin richtig stolz auf Sie, weil Sie sich da das wollte sie immer. Sollen Sie so gehen? Sie schon in Ihrem Studium, sie ist Volkswirtin und in Ihrem Studium hat sie sich schon für Entwicklungspolitik interessiert. Und dann hat sie, weil damals so die Zeiten so waren, wie sie waren oder wir oder unsere Entscheidung. Und nun sind ja unsere Kinder logischerweise alle längst erwachsen und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, nach dem tragischen Tod von Frau Hensel der Bartzl, hat die Welthungerhilfe eine neue Vorsitzende gesucht. Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, und meine Frau hat auch gesagt, ja, das würde ich gerne machen. Und dann ist sie damals auch gewählt worden und jetzt engagiert sie sich mit der ganzen Kraft und inzwischen ist sie so beschäftigt wie ich.
Das war heute im Dialog mit Wolfgang Schäuble. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Montag und Dienstag live bei Phoenix, der CDU-Parteitag. Wird sicher interessant, oder?
Ich glaube schon. Ich hoffe, es wird eine spannende Diskussion. Wir sollten gar nicht nur Friede, Freude, Eintracht machen. Eine Partei muss auch diskutieren, auch ein bisschen streiten. Das macht sie lebendig.
Schauen Sie rein, live bei Phoenix. Lohnt sich. Herzlichen Dank.